19 Spieltage sind gespielt, das heißt die ersten Vorentscheidungen, sie sind wirklich mit der Hand zu greifen in der Bundesliga der Frauen. Das betrifft unter anderem die Meisterschaft, das betrifft aber auch den Abstieg. Wir wollen jetzt sprechen über alle Spiele dieses 19. Spieltags mit Alina Ruprecht und Miriam Schwärmer, jetzt hier im Rasenfunk. Und bevor wir loslegen, noch der ganz kurze Hinweis, unsere Kontoverbindung hat sich geändert. Also wenn ihr einen Dauerauftrag habt an den Rasenfunk, dann Punkt 1, herzlichen Dank dafür. Punkt 2, bitte ändert ihn auf die neue Kontoverbindung. Alle Infos gibt's auf rasenfunk.de und jetzt legen wir los.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer hier im Rasenfunk, und ich freue mich sehr, meine Gäste hier begrüßen zu dürfen. Alina Ruprecht ist mal wieder da. Hallo Alina.
Hallo, super schön wieder dabei zu sein.
Ja, schön dich wieder hier zu haben und ebenso schön Miriam Schwärmer wieder hier zu haben. Hi Miri.
Hi Max, schön dabei zu sein.
Wir haben einen, interessanten Spieltag zu besprechen. Wir starten auch mal direkt rein mit dem Spiel Leverkusen gegen Köln. Wir nehmen auf am Montagabend und das ist das Spiel, was wir gerade bis kurz vor dieser Aufzeichnung gesehen haben. Am Ende steht ein Rückschlag für Leverkusen im Rennen um Rang 3, der ja die Qualifikation zur Champions League beinhaltet. Denn Leverkusen kommt über ein 1:1 nicht hinaus gegen den FC. Und das in einer abwechslungsreichen Partie, in der beide Teams Chancen haben. Leverkusen beginnt eigentlich gut, Bender schießt aus der Distanz, Kramer kommt nach einer Flanke zum Schuss, aber Mikkelsen hat ihn. Kramer flankt dann auf Kögel, die per Kopf drüber köpft, das ist ja immer etwas Besonderes, aber es gibt auch eine Rettungstat vor der Linie Leverkusens, also auch Köln kommt nach einer Ecke da zu einer größeren Chance. Den ersten Treffer, den macht dann tatsächlich auch der FC. Nach einem fantastischen Pass von Vogt auf Taylor Zimmer sehen wir ein mindestens ebenso fantastisches Solo. Sie dribbelt allein beide Leverkusener Innenverteidigerinnen aus und trifft dann wunderbar zum 1:0. In der zweiten Hälfte beginnt dann Leverkusen druckvoll, hat eine ganze Reihe von Ecken und eine dieser Ecken, die vierte ist es dann, die führt dann auch zum Ausgleich. Die bringt Kögel nämlich an den ersten Pfosten auf Kramer und die trifft per Kopf. Mikkelsen sieht da nicht perfekt aus bei diesem Gegentreffer und so steht es eben 1:1. Und kurz danach jetzt auch schon 2:1 stehen können, denn Kramer fälscht einen Schuss von Kögel fast ins Tor ab, dann köpft sie eine Ecke übers Tor, das ist fast identisch zum Ausgleich gewesen, aber auch der FC bleibt drin in diesem Spiel, hat immer wieder hohe Ballgewinne, das Pressing funktioniert und in der 90. Minute gibt es sogar eine sehr, sehr große Chance, als Feiersinger und Donhauser sich im Rückraum des Strafraums aber nicht ganz einig sind oder sie sich vielleicht nicht so ganz bewusst sind, dass da gerade beide versuchen zum Ball zu gehen. Am Ende kommt kein Schuss dabei heraus und damit, Alina, bleibt es eben bei diesem Unentschieden, mit dem natürlich Köln auch sehr gut leben kann, denn jetzt hat man 7 Punkte Vorsprung auf Potsdam. Das heißt, da müsste jetzt schon wirklich alles schief gehen und alles klappen, dass man noch absteigen würde. Das ist im Grunde eigentlich fast auszuschließen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ich muss mal vorab sagen, ich fand, das war jetzt das beste Spiel der Runde. Also das war wirklich bis zum Ende offen. Man wusste nicht, wie es ausgeht. Hätte jedes von beiden, also beide Teams hätten locker noch den Lucky Punch schaffen können und richtig, richtig spannend bis zur letzten Minute. Also das muss man auf jeden Fall so sagen. Mir hat Köln unglaublich gut gefallen. Die waren diszipliniert in ihrem Spielplan. Haben da Leverkusen wirklich vor einige Probleme gestellt und haben sich dann auch nach dem Anschlusstreffer überhaupt nicht unterkriegen lassen. Die waren wirklich konstant da. Fand, dass sie auch in der Abwehr sehr, sehr stabil waren. Also da war es sehr, sehr wichtig, dass Janine Hechler und Sarah Agrisch wieder da waren. Klar war dann wiederum der Ausfall von Dora Zeller bitter, aber das haben sie ja dann trotzdem gemacht. Und du hast es ja schon gesagt, Max, es war herausragend rausgespielt. Also das war echt richtig, richtig gut. Köln hat auch nicht gemauert. Die haben sich wirklich auch getraut, sich zu präsentieren. Da war auf jeden Fall Offensivdrang. Also da schien Leverkusen dann doch ein bisschen überrascht zu sein. Wobei sie natürlich, Leverkusen hat dann natürlich am Anfang das Spiel mehr dominiert mit den Chancen von Bender und auch mit Kögel. Hat dann aber ein bisschen nachgelassen und dann hat Köln einfach die Chance genutzt, die sich dann durch den richtig, richtig schönen Pass von Laura Vogt da ergeben hat auf Zimmer. Und es war ein ganz, ganz starkes Solo. Köln hat wirklich unglaublich viel gearbeitet, sich reingeworfen. War natürlich auch mit ein paar Chancen unglücklich, dass die nicht reingegangen sind. Aber das Gleiche war es dann bei Leverkusen. Die haben auch so viele gute Chancen sich rausgespielt. Und das ist ja auch wirklich das, wofür Leverkusen ja so bekannt ist, diese Saison. Diese wunderschön rausgespielten Spielzüge und Tore teilweise. Und dann wird daraus im offenen Spiel heute nichts. Dann kommt das Tor nach dem Standard. Das ist aber auch wirklich was ich dann Köln ankreiden würde. Das war auch in der ersten Halbzeit fand ich schon sehr sichtbar, dass dann bei Standardsituationen die Zuordnung im Strafraum nicht wirklich gestimmt hat, dass Köln da teilweise fatal Spielerinnen von Leverkusen unbeaufsichtigt gelassen hat oder dann eher Geleitschutz gegeben hat. Und so war es dann eben auch, als dann Kramer so frei zum Kopfball kam. Und das war dann wirklich was in der ersten Halbzeit auffällig war und was sich dann in der zweiten gerecht hat. Aber abgesehen davon war dann die Leistung doch sehr stabil. Köln, wie gesagt, sehr, sehr aktiv, hat die Duelle gesucht, ist viel gelaufen. Leverkusen war ein Tick besser im Pressing, fand ich. Sie haben dann auch gerade in der zweiten Hälfte versucht, ganz viele Ballverluste von Köln zu provozieren. Und genau, dann ist auch wieder dieses Leverkusen-Spiel. Wenn das klappt, dann geht es super schnell vor das Tor von Aurora Mikkelsen. Und finde aber zum Ende ist das Spiel ein bisschen abgeflaut. Wie gesagt, Lucky Punch hätten beide Teams locker hinkriegen können. Aber 1-1 ist fair und es war ein super, super spannendes Rhein-Derby.
Ja, ich fand zwei Dinge im Spiel von Köln bemerkenswert. Das eine war, dass man im Spielaufbau echt relativ häufig, vergleichsweise zumindest, versucht hat, übers Zentrum aufzubauen. Und da gab es aber ehrlicherweise auch wirklich ein paar üble Fehlpässe, die dann Leverkusen gut abfangen konnte, vor allem in der zweiten Hälfte. Und das fand ich interessant, weil so ist mir Köln bisher noch nie aufgefallen. Und ich glaube auch, dass man da eben Agres und Hechler einfach wirklich, du merkst, dass die anderen Mut haben und einen anderen Anspruch auch an den Spielaufbau. Die wollen nicht immer den einfachen Pass auf die Außenverteidigerin spielen, sondern da geht es eben auch mal Richtung Sechserin. Und das Zweite ist im Grunde dasselbe Thema, aber auf einer ganz anderen Stelle auf dem Spielfeld, nämlich im Offensivdrittel. Ich finde, dass Leverkusen erstaunlich viele Räume gelassen hat gegen den Ball, dass es im Achterraum, im Zehnerraum und immer so, also quasi alles, was nicht klarer Flügel ist, sondern vom Flügel nach innen gehend, Halbraum und manchmal auch das Zentrum, da waren riesige Räume offen, immer mal wieder, nicht für immer, nicht das ganze Spiel über, aber Köln war so gut darin, da einfach mutig reinzuspielen. Und dieser Mut, das war das, was mir bei Köln insgesamt am allerbesten gefallen hat. Das wirkte fast schon befreit. Ich weiß nicht, ob das auch mit dem Ergebnis von Jena gegen Potsdam zu tun hatte. Kann natürlich sehr gut sein, weil man hatte schon vor diesem Spiel 6 Punkte Vorsprung und auch da wäre ja ein Abstieg so gut wie ausgeschlossen, kann man fast schon sagen. Aber auf jeden Fall dieser Mut, der ganz lange gefehlt hat bei Köln, der war da. Der zeigt sich dann auch im Tor, das man erzielt. Vogt spielt eben direkt durchs Zentrum. Sie sieht, da ist eine Lücke und sie spielt direkt rein. Und die haben auch Fehler produziert mit dem. Also wie gesagt, also wenn Leverkusen das gewinnt, dann sagen wir auch, dass das auch verdient war. Aber genauso gut hätte es Köln gewinnen können. Und da hätten wir gesagt, ja, ist auch nicht unverdient, denn die haben bis zuletzt eben ihre Chance gesucht. Und das fand ich echt interessant, weil so ist mir Köln jetzt auch nicht in den guten Spielen unter Britta Karlsson aufgefallen. Da war es eher ein defensiv geprägter Ansatz, der auch schon gut war. Aber dieser Mut nach vorne, das fand ich echt gut. Bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und auf Leverkusener Seite, da würde mich deine Meinung jetzt schon auch noch interessieren. Warum hat Leverkusen das ausgerechnet in diesem Spiel nicht geschafft, so längere Ballbesitzphasen einzustreuen? Da sind sie so gut drin gewesen bisher in dieser Saison. Also kannst du dir das erklären?
Es ist schwer zu sagen. Ich glaube eben auch dieser Mut, den du jetzt hervorgehoben hast von Köln. Ich glaube, dass Leverkusen nicht unbedingt damit gerechnet hat. Ich könnte mir auch vorstellen, so wie man jetzt Köln auch in anderen Spielen gesehen hat, dann mit diesem defensiveren Ansatz. Ich glaube, Leverkusen hat damit gerechnet, dass Köln mehr mauern würde und dass sie dann so bisschen automatisch zu mehr Ballbesitzphasen kommen würden. Ich glaube, sie waren dann nicht von diesem offensiven Ansatz. Also davon waren sie ein bisschen überrumpelt, das haben sie so nicht kommen gesehen. Mhm. Und das war dann auch was, was sie in der zweiten Halbzeit oder beziehungsweise in der Halbzeitpause definitiv für sich geklärt haben. Ich finde, Leverkusen ist auch viel besser aus der Kabine gekommen und hat sich dann noch ein bisschen angepasst. Aber trotzdem haben sie es nicht 100% hinbekommen. Kann jetzt auch nicht wirklich erklären, warum. Klar, Leverkusen baut auch auf diese Einzelspielerin, da waren auch einzeln starke Leistungen, aber im Kollektiv hat es heute irgendwie nicht funktioniert. Klar, also in der Defensive war natürlich Janu Lebels wieder da, das fand ich, war eigentlich auch sehr belebend fürs Spiel, die hat ja auch toll gespielt und von Bender müssen wir hier gar nicht reden, das war auch fantastisch. Aber irgendwas hat heute gefehlt bei Leverkusen und das hat sich dann auch im Ergebnis gezeigt.
Ja, Ballsicherheit im Zentrum war, glaube ich, so eins der Themen, aber es waren viele Themen. Also insgesamt konnte man sehr gut mithalten und hätte das auch gewinnen können, dieses Spiel. Also die größeren Chancen hatte dann schon Leverkusen. Aber dass man zum Beispiel hinten raus nochmal diese Großchance zulässt, oder es gab auch in der, ich glaube so rund um die 85. Minute, da gab es eine Flanke von Köln, die wird dann verteidigt, aber am zweiten Pfosten standen zwei Spielerinnen komplett frei. Also Leverkusen war nicht so ganz bei sich und damit hat man jetzt eben 4 Punkte Rückstand auf Eintracht Frankfurt und im Grunde ist damit Platz 3 so gut wie weg, egal was jetzt noch passiert in den nächsten Spielen. Leverkusen wird jetzt dann in Potsdam spielen, dann zu Hause gegen RB Leipzig und am Ende der Saison noch in Wolfsburg. Für Köln wiederum, die eben jetzt 7 Punkte Vorsprung haben, 8 Punkte sind es jetzt aktuell und man hat ja auch noch das bessere Torverhältnis. Also das ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Für Köln geht jetzt gegen Eintracht Frankfurt zu Hause, dann zu Werder Bremen und dann wiederum am letzten Spieltag verabschiedet man sehr wahrscheinlich Turbine Potsdam aus dieser Liga. Wir wollen jetzt aber noch nicht auf Turbine Potsdam blicken, sondern wir blicken auf das dann vielleicht zweitbeste oder gleich auf in der Qualität liegende Spiel dieses Spieltags. Wir gehen nach Freiburg und zum Duell zwischen dem SC und dem VfL Wolfsburg. Bei Wolfsburg ist Tommy Stroth zurückgetreten, das habt ihr alle mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, denke ich zumindest. Es war natürlich nach unserer letzten Sendung. Dementsprechend war Sabrina Eckhoffs als Interimstrainerin an der Seitenlinie gestanden. Und dieses Spiel hätte für Wolfsburg ein Befreiungsschlag werden können in dieser Saison, denn man kannte schon das Ergebnis von Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern und Wolfsburg hätte davonziehen können von der Eintracht weg. Dementsprechend ist es fast ein bisschen verwunderlich, wie zögerlich dieses Spiel begann. Es dauert eine ganze Weile, bis es klare Chancen gibt. Brandt schießt da mal drüber, Pop scheitert an Nuding. Auch der SC hat allerdings Möglichkeiten, die oft allerdings nicht ausgespielt werden und deswegen kaum auf dem Chancenzettel landen. Erst ein geblockter Klärungsversuch von Wilms wird dann mal gefährlich. Kurz darauf pariert Borbe gegen Sikai und Steuerwald köpft über das Tor nach Ecke. Dann ist Halbzeit. In der zweiten Hälfte schießt Pop nach Pass von Linder knapp drüber. Und in der 72. Minute gibt es dann eine Szene, in der Freiburg in Unterzahl ist, weil Lisa Kolb noch verletzt draußen behandelt wird. In diese Unterzahl hinein flankt Joel Wedemeyer von der linken Seite nach innen und der Ball senkt sich über Nuding hinweg ins Tor. Da habe ich hier eine falsche Notiz einfach stehen gehabt. Frech. Naja. Also 1-0 jetzt für den VfL Wolfsburg. Es hätte auch das 2-0 fallen können. Nuding pariert stark gegen Blomqvist, aber auch der SC Freiburg, der kommt zu Chancen. Niaschenk schießt knapp am Tor vorbei. Pop sieht einmal nicht, dass Nuding verzögert aus dem Tor kommt bei einem Konter. Das hätte eigentlich dann die Entscheidung sein können, ganz kurz vor Schluss. Und stattdessen passiert dann das 89. Minute. Niaschenk geht bis an die Grundlinie im Strafraum gegen Linder und flankt nach innen, wo zwei Freiburgerinnen gegen eine Verteidigerin stehen und Annabel Schasching bekommt den Ball und trifft zum 1:1. Es gibt 5 Minuten Nachspielzeit und wer denkt, okay, jetzt kommen wütende Angriffe vom VfL Wolfsburg, der hat nicht mit dem SC Freiburg gerechnet, denn im Grunde hat jetzt nur noch Freiburg Chancen und was für welche. Schasching ist in der 92. Minute nochmal durch und wird gerade noch vom Ball getrennt und in der 95. Minute findet Fabian die komplett freie Steuerwald, die aus 4 Metern knapp vorbeiköpft. Das heißt, der SC hatte den VfL Wolfsburg sehr, 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 sehr nah an einer Niederlage. Der SC hätte das Team sein können, das gegen Eintracht Frankfurt und gegen den VfL Wolfsburg last minute ein Spiel dreht. Am Ende bleibt es dann aber bei diesem 1:1 und das war Miri hinten raus wirklich spektakulär, auch wenn das natürlich vor allem aus VfL-Sicht ein bisschen problematisch ist, dass das noch so spektakulär wurde. Woran lag es denn deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, man kann es ein bisschen so zusammenfassen, wie du es vorhin über das erste Spiel gesagt hast. Wenn Wolfsburg das Ding gewinnt aufgrund der qualitativeren Chancen übers ganze Spiel hinweg, ist es, glaube ich, nicht unverdient. Aber letztlich hätte es auch Freiburg noch gewinnen können. Und wie du es vorhin über Köln gesagt hast, wäre es irgendwie auch da nicht unverdient gewesen, weil sie bis zum Schluss dran geblieben sind und sich ihre Chancen dann doch noch irgendwie erarbeitet haben. Ja, also ich fand Freiburg sehr, sehr engagiert übers ganze Spiel hinweg. Was mir bei Freiburg extrem gut gefällt, ist, ich weiß, du kritisierst es immer mal wieder, dass sie flach hinten raus aufbauen. Ja, sie verlieren da auch immer mal wieder böse die Bälle. Aber mir ist es echt sympathisch, so ein Spiel zu gucken von Mannschaften, die es, es klingt so negativ, aber die es wenigstens versuchen. Es klappt ja auch oft und es sieht ja auch oft gut aus. Du gehst halt natürlich damit ins Risiko und verlierst dann ab und zu auch mal in sehr ungünstigen Positionen auf dem Spielfeld deinen Ball. Aber ich finde, dass sie da heute eigentlich auch in der Regel eine ganz gute, oder das heißt heute am Wochenende, in der Regel eine ganz gute Balance gefunden haben zwischen wir bauen hinten raus auf oder wir schlagen dann doch mal einen langen Ball, wenn Pop nach dem Abstoß zum Beispiel extrem schnell angelaufen ist, wenn sie auf Lena Nuding rausläuft. Dann hat sie doch mal den langen Ball genommen. Aber ich finde, dass Freiburg das echt gut gemacht hat. Wer mir extrem gut gefallen hat bei Freiburg, war die rechte Seite, die linke Seite, sorry, mit Karl und Zikai. Die sind echt überragend, die beiden da hintereinander. Das haben sie schon richtig, richtig gut gemacht. Ja, ich glaube, dass Freiburg sich das einfach über das ganze Spiel erarbeitet und verdient hat. Und Wolfsburg, sie haben halt Bernstein überhaupt nicht ins Spiel bekommen. Von Anfang an nicht. Jule Brandt hat auch gar nicht stattgefunden. Und das merkt man dann halt, wenn die eigentlich das Spiel ein bisschen an sich reißen müssen, wenn die dann wegfallen, dann merkt man das halt auch beim VfL Wolfsburg, weil es ganz so überragend ist der Kader dann halt nicht im Vergleich zu anderen Bundesligamannschaften.
Ja, ich finde das interessant, denn ich fand Jule Brandt gar nicht so schlecht, halt nicht auf Nationalteam-Niveau, aber das daran haben wir uns ja schon gewöhnt, dass sie das eben eigentlich nicht hat beim VfL Wolfsburg. Aber ich weiß gar nicht, mit welchem Kommentator ich das gesehen habe. Ich glaube, Adrian Geiler auf Magenta Sport, und der hat das Gleiche gesagt. Das heißt, da war ich wahrscheinlich einfach, habe ich in den falschen Momenten mir Brandmomente aufgeschrieben. Sie war halt zumindest wieder sehr, sehr aktiv mit ihrer Schnelligkeit. Aber wenn man sich dann anguckt, wer hat quasi zu erfolgreichen Angriffen beigetragen, da war Pedermoos in der Anfangsphase mit die wichtigste Spielerin. Und dann, ehrlicherweise, kommt dann schon relativ bald der lange Ball auf Pop. Das war ein bisschen, ja, so wie früher halt oft beim VfL Wolfsburg. Wie sollte es sich auch so schnell ändern? Also, das stimmt wahrscheinlich schon, was man da zu Jule Brandt sagen kann. Jetzt ist ja das, was man vorne macht, das eine, also Bernstein nicht ins Spiel bekommen, aber da kannst du ja wechseln. Es gab ja auch noch die Chancen. Wie gesagt, Pop kann vielleicht das 2:0 machen und dann ist dieses ganze Spiel anders. Das andere ist aber ja das Aufbauspiel vom VfL Wolfsburg. Und weil ich beim SC wirklich eigentlich nichts kritisieren kann in dieser Hinsicht bei dem Spiel, ich fand das nämlich auch wirklich gut. Und ja, 2-3 Ballverluste waren mit dabei und Fehlpässe, aber sie haben ja vor allem nicht mehr diese ganz wilden Dinger gespielt. Und vor allem Lena Nuding hat da eine ganz andere Rolle gespielt als Raffaella Borg-Gräfe. So, und weil ich das jetzt hier nicht kritisieren kann, kritisiere ich es beim VfL Wolfsburg. Wie kann denn das sein, Miri, dass der SC Freiburg zwar ein gutes Pressing ausführt? Das war sehr mutig, sehr hoch, mit auch eigentlich sehr guten Abläufen. Aber wie kann denn das sein, dass das reicht, um den VfL so lange vom Tor wegzuhalten? Es gab ja wirklich lange Phasen, in denen im Grunde nichts passiert ist, wegen des guten Pressings von Freiburg.
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja bei Wolfsburg schon häufiger kritisiert, wenn dass sie sich zu schnell auf eine Seite festlegen und dann irgendwie da rausspielen und dann da bleiben. Das fand ich jetzt heute nicht, aber sie schaffen es halt trotzdem nicht, ihre Sechser auch mal mit ins Spiel zu bringen, so richtig im Spielaufbau. Also es ist meistens ein bisschen schwierig und dann läuft es halt doch irgendwie auf den langen Ball auf Pop oder halt auch auf Brandt auf Außen oder Bernstein auf der anderen Seite hinaus. Also so richtig, dass sie sich mal rauskombinieren, sieht man beim VfL Wolfsburg tatsächlich relativ selten.
Ja, das stimmt schon. Das mit den Sechserinnen, das ist schon ein richtiger Hinweis. Ich meine, das hat natürlich Freiburg auch gut gemacht. Also da muss ich auch sagen, wir haben die Frage bekommen von Bell, herzliche Grüße im Forum, was sich eigentlich verändert hätte bei Freiburg, dass man es jetzt schafft, gegen die großen Punkte zu holen und sogar nahe am Sieg zu sein. Gegen die Eintracht hat es geklappt, jetzt gegen den VfL Wolfsburg das Unentschieden. Ich würde mal anfangen mit der Begründung, ich glaube, das Pressing ist halt wirklich nochmal besser geworden. Plus, wenn du eine Kurasikai in dieser Form hast, dann hast du immer wieder Angriffe, die eigentlich schon zu Ende sind, aber weil Sikai die letzte mit Fuß am Ball ist, geht der Angriff dann doch weiter. Also die hat halt einfach so oft durch den Dribbling dann nochmal eine Situation gefährlich gemacht, die eigentlich schon, es sah aus, okay, gut, sie haben sie am Flügel, sie sind manchmal sogar zu zweit gegen Sikai und sie schafft es dann trotzdem noch nach innen zu ziehen. Also das wäre jetzt mal so mein Versuch der Antwort auf diese Frage. Was würdest du denn sagen, woran das liegt, dass Freiburg das jetzt auch gegen die Top-Teams so gut hinbekommt?
Also ich fand die Körpersprache total beeindruckend, muss ich sagen. Ich glaube, dass das auch viel so ein bisschen die Einstellung und die Körpersprache, die Herangehensweise an so ein Spiel ist. Weil so krass ist der Unterschied zwischen den Spitzenteams und der Bundesliga und dem Rest der Bundesliga eben nicht mehr. Mhm. Und wenn man dann in so ein Spiel nicht reingeht und sagt, wir stellen uns jetzt mal nur hinten rein oder wir glauben selbst nicht wirklich dran, dass wir hier was holen können, sondern mal wirklich reingeht und sagt, wir wollen auch mit Ball Fußball spielen und gegen den Ball offensiv arbeiten, dann ist da halt was drin. Und das, wenn du dich dann einmal gegen Frankfurt auch damit belohnst und wirklich sagst, okay, wir haben da am Ende auch wirklich was mitgeholt, dann traust du dich das gegen die anderen Spitzenteams vielleicht noch mehr. Und wir merken auch immer wieder, dass auch die Spitzenteams, wenn sie vorne angelaufen werden, wir werden es nachher auch noch sehen, wenn wir über die Bayern reden, dass sie dann eben da auch Probleme haben und sich nicht so entspannt da hinten rausspielen. Und ich glaube, wenn man es mal mit dem Männerfußball vergleicht, sieht man das sogar bei den Bayern-Herren in der Bundesliga immer mal wieder. Ich glaube, der größte Fehler bei einer Mannschaft, die vielleicht doch stärker besetzt ist auf dem Papier als du, ist, dich hinten reinzustellen und sie immer wieder einzuladen, einfach unbedrängt auf dich raufzulaufen. Mhm. Weil dann wird irgendwann so ein Ball mal durchgesteckt. Und wenn du es aber schaffst, sie halt hinten schon zu beschäftigen, dann scheint das mittlerweile echt immer, wenn man das mit dem Pressing halbwegs gut hinkriegt und auch fit genug ist, das über 90 Minuten durchzuziehen, das gehört dann eben auch noch dazu, dann ist es relativ erfolgsversprechend.
Ja, ist ein guter Punkt. Und das hat ja auch so eine Wechselwirkung mit dem Publikum gehabt bei diesem Spiel. Also alle haben sich an das Frankfurt-Spiel erinnert, und zwar nicht nur die Spielerin, sondern auch das Publikum. Und die Stimmung war fantastisch, die Reaktion auf das 0:1, ich meine, du kassierst so einen Gegentreffer, da könntest du auch die Köpfe hängen lassen und dir sagen, ach meine Güte, ey, jetzt holen wir uns so ein Gurkentor. Und das Gegenteil war der Fall. Kopf war oben, sehr, sehr gute Reaktion auf den Rückstand und wirklich Wolfsburg am Rand der Niederlage gehabt. Also man muss wirklich sagen, Chapeau Freiburg. Ich habe viel auch kritisiert, auch in den guten Phasen. In dem Spiel muss man wirklich sagen, das war schon sehr, sehr gut in vielen Phasen des Spiels. Und dementsprechend kommen dann eben auch die 34 Punkte, die Freiburg jetzt insgesamt hat, dann nicht mehr überraschend. Ganz, ganz überzeugend. Natürlich hat es eine gewisse ironische Note, dass sowohl Theresa Merck als auch Annabel Schasching nächstes Jahr nicht mehr beim SC spielen werden oder trainieren werden. Aber wir werden sehen, wie man sich da weiterentwickelt beim SCF. Es geht jetzt dann noch ins Auswärtsspiel beim FC Bayern. Da könnte man Bayern die vorzeitige Meisterschaft vielleicht vermiesen. Mal gucken, wie mutig da Freiburg auftritt. Dann geht's nach Essen und zuletzt wird man ein Heimspiel gegen Werder Bremen haben und damit eine sehr erfolgreiche Saison beenden. Für den VfL Wolfsburg bedeutet dieser Punkt immerhin, dass man ja trotzdem vor Frankfurt liegt und damit es in der eigenen Hand hat, ob man sich direkt für die Champions League qualifiziert oder in die Qualifikation muss. Es geht jetzt dann weiter, anspruchsvoll, zu Hause gegen Hoffenheim, dann bei Potsdam und abschließend zu Hause noch gegen Leverkusen. Und Miri, du hast da noch was zu ergänzen.
Einen Satz wollte ich zu Freiburg noch loswerden, der das Ganze auch noch so ein bisschen unterstreicht, ist dieser Mut, dann am Ende Steuerwald einfach die letzten, ich glaube ungefähr 10 Minuten waren, ja, mit in Sturm zu stellen und dafür Carrick, die ich nicht ganz so glücklich fand nach ihrer Einwechslung, also aber das ist ein anderer Satz, aber ich finde, dass das auch für Freiburg spricht, dass man selbst gegen Wolfsburg einfach sagt, okay, wir liegen hier nur 1-0 hinten und wir versuchen noch was zu holen und stellen die letzten 10 Minuten unsere Innenverteidigerin noch vorne mit als Doppelspitze dann auf. Das unterstreicht, glaube ich, ein bisschen die Herangehensweise und die ganze Einstellung, die Freiburg zu so einem Spiel dann hat.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Anmerkung, die das wirklich nochmal gut auf den Punkt bringt. Und Steuerwald hat ja wirklich auch noch diese riesige Chance, auch wenn das vom Timing her schwierig war. Da hat es einfach nicht ganz gepasst und dann geht der Ball eben vorbei. Dann wollen wir sprechen über ein Spiel, in dem wenige Bälle vorbeigingen, beziehungsweise weniger Bälle vorbeigingen. Das torreichste Spiel dieses Spieltags, das fand in Hoffenheim statt und deutete sich am Anfang gar nicht an, denn die Anfangsphase war eher verhalten. Dann allerdings spielt sich Hoffenheim relativ bald Chancen heraus. Erst wird Kössler noch geblockt, aber dann gelingt sogar ein Doppelschlag. In der 30. Minute kann Lisan Kaut ohne Druck aufbauen und zweimal nacheinander den fast identischen Pass spielen in den linken Halbraum. Beim zweiten Mal leitet Kössler diesen Ball dann weiter auf Cerci, die dribbelt hinter der Kette an und trifft zum 1:0. Und nur 2 Minuten später, in der 32. Minute, kommt über den linken Flügel Hoffenheim wieder ohne Druck nach vorne. Cerci kommt im Strafraum an den Ball, kann ihn aber erst gar nicht kontrollieren, legt ihn dann aber in einer zweiten Aktion auf Kössler, die aus 20 Metern ins rechte Eck zum 2:0 trifft. Und in der 48. Minute scheint dann dieses Spiel entschieden, denn nach einer Ecke von rechts prallt der Ball an den Hinterkopf von Julia Landenberger und von dort ins eigene Tor. Das heißt, Hoffenheim führt schon 3:0, dann lenkt Herzog einen Schuss von Harsch gerade noch an die Latte, also es deutet sich ein sehr hoher Sieg an. Allerdings kann Leipzig nicht den Anschluss herstellen, aber immerhin schon mal das erste Tor erzielen. Aus einem Freistoß vom linken Flügel in der 59. Minute spielt sich Leipzig durch. Am Ende kann Müller dann von rechts auf Gio Hoffmann passen, die das 1:3 eben erzielt. Danach drückt Hoffenheim allerdings weiter. Landenberger klärt einen Schuss von Hahn gerade noch auf der Linie. Kössler trifft wieder nur die Latte. Und in der 67. Minute fällt dann das 4:1. Mimeti fängt im Pressing einen Pass von Kempe ab. Cerci bekommt den Ball und legt ihn auf Julia Hickesberger und die trifft zum 4:1. Das war es aber noch nicht mit den Toren. 78. Minute, Jenny Hipp fällt im Strafraum, aber nicht strafstoßwürdig. Fudalla schnappt sich den Ball und schießt ihn eigentlich nicht allzu gefährlich aufs Tor. Also es war kein klassischer Fudalla-Schuss, aber er rutscht dick durch die Hände und so steht es zum dann 2:4. So richtig eng wird es aber nicht mehr. Stattdessen können die Hoffenheimerinnen feiern. Zum einen, dass Mara Albert zu ihrem Comeback kommt und dann zum anderen, dass sie auch noch ein Tor vorbereitet und das ist ein Debüttor. In der 95. Minute schickt Marta Kasaja Mara Albert rechts über den Flügel, die flankt nach innen und findet Marie Steiner, die per Kopf zum 5:2 trifft und damit eben ihr persönlich erstes Bundesliga-Tor erzielt. Das heißt, Alina, wir haben am Ende ein klares 5:2 bei Hoffenheim, was ja auch so den Unterschied zwischen diesen beiden Teams so ein bisschen klar macht, die jetzt ja auch in der Tabelle einen deutlichen Unterschied haben. Also Hoffenheim 33 Punkte, Leipzig 27 Punkte. Ich glaube, wenn man sich dieses Spiel anguckt, dann muss man sagen, das ist schon gerechtfertigt, dass da Hoffenheim deutlich vor Leipzig steht, oder?
Absolut. Ich fand zwar, dass Leipzig kurzfristig den besseren Start ins Spiel hatte, nach 5 Minuten ja auch der Abschluss von Müller, aber danach war es nur noch Hoffenheim. Da war das schon das erste Ausrufezeichen nach 23 Minuten mit dem Abschluss von Janssens. Dann auch am 24. nochmal Harsch, da war dann Herzog dran, auch beim Nachschuss. Aber dann spätestens, als Selina Cerci zum ersten Mal getroffen hat, hat man auch wirklich gesehen, wie viel Offensivdrang Hoffenheim wirklich mit in das Spiel gebracht hat. Und dass dann aber auch auf der anderen Seite Leipzig bei dem Treffer spezifisch jetzt zu weit aufgerückt war und dass die Defensive teilweise echt nicht gut zugeteilt beziehungsweise abgestimmt war. Oder dann teilweise einfach immer einen Schritt zu spät, weil man sieht es dann auch beim zweiten Tor, als Cerci für Kössler aufgelegt hat. Ich glaube, vor dem Assist ist sie sogar noch mal kurz hingefallen oder irgendwie gestolpert, hatte dann aber genug Zeit, um den Ball dann noch mal zu verarbeiten, trotz des kleinen Zwischenfalls. Und das war dann auch ein sehr, sehr gutes Tor. Und dann hat man aber eben auch die Schwäche von Leipzig gesehen, dass es einfach zu wenig war. Immer einen Schritt dahinter, immer einen Schritt zu spät oder immer 1% zu wenig. Hoffenheim ist dann genau mit der gleichen Stärke aus der Kabine wieder gekommen, hat da genau weitergemacht, wo sie aufgehört hatten am Ende der ersten Halbzeit. Klar, das Gegentor war natürlich unglücklich, auch nach der Ecke. und dann hatte Hoffenheim nochmal eine Chance durch Harsch. Es ging dann an den Pfosten, glaube ich, oder an die Latte um. Dann hatte Leipzig auch nochmal Glück, dass denn der Abschluss von Hahn auf der Linie geklärt wurde in der 61. Dann ist wiederum Hoffenheim ein bisschen vom Anschlusstreffer berümpelt worden. Da sah Laura Dick ein bisschen unglücklich aus im Tor. Aber Leipzig war dann trotzdem weiterhin ziemlich unter Beschuss von Hoffenheim. Hoffenheim war einfach sehr, sehr effektiv, gerade auch im Ballgewinn. Den haben die Leipzig ganz schnell abgeluchst und dann ging es vor zum Tor. Und TSG ist auch sehr, sehr schnell aufgerückt. Und das ist wieder eben dieses Muster, dass Leipzig wirklich sehr oft zu spät war in diesem Spiel. Dann waren natürlich auch individuelle Fehler, zum Beispiel von Magal und Kempe, bevor Hickelsberger eingenetzt hat. Oder eben auch Herzog, die sich da mal verschätzt hat. Und dann auf der anderen Seite hast du eine Selina Cerci in dieser brillanten Form, die so eine herausragende Übersicht hat auf ihre Mitspielerin. Dann diese tollen Co-Produktionen mit Kössler. Das ist schon echt, war sehr, sehr stark. Und dann wurde das Ganze natürlich auch ein bisschen Cherry on top. Natürlich, dass Mara Alba wieder da war, Riesentalent. Natürlich war Lydia Andrade auch wieder auf dem Platz für Leipzig. Das sollte man ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Und dann diese Nachwuchstalent-Co-Produktion am Ende, Alba auf Steiner, das hat dann wirklich schon den Tag perfekt gemacht für die TSG.
Ja, und ich finde, man kann das auch noch mit einigen taktischen Beobachtungen sehr gut unterstreichen, alles, was du gesagt hast, weil man hat hier ein Team gesehen, das taktisch sehr, sehr reif war. Das war die TSG. Und du hast ein Team gesehen, wo man leider sagen muss, alle Anpassungen, die man so vorgenommen hat, davon hat keine so wirklich funktioniert. Also du hattest gegen den Ball bei Leipzig ein sehr breites 2-2 und Fodala und Hofmann, die haben sich nur auf die Sechserinnen gestellt, also die sind tief geblieben. Das heißt, die Außenspielerinnen, die haben die Breite abgedeckt. Der Vorteil davon ist, dass ja Hoffenheim immer sehr breite Innenverteidigerinnen spielen hat, oft auch die Torhüterin noch als Dritte mit dazu nimmt. Das heißt, wenn du das über die Stürmerinnen anlaufen lässt, dann stehen entweder die Stürmerinnen sehr breit und du hast so einen Korridor, in den reingepasst werden kann, oder du kannst eigentlich erst anlaufen, wenn sich Hoffenheim auf eine Seite committet und da könnte sich dann aber wieder drumrum spielen. Das heißt, ich glaube, vermute, dass das der Gedanke dahinter war. Und die Problematik, die du aber hast, wenn du mit einer Fünferkette auf eine Viererkette presst, ist, was du mit den Außenspielerinnen machst. In dem Fall war es Marlene Müller, die war zuständig für, ja, eigentlich zwei Spielerinnen, wenn das Hoffenheim gut gemacht hat, denn Lisanne Kaut hat sich immer wieder fallen lassen, dann war es eher ein Dreieraufbau, dann haben sie Laura Dick gar nicht gebraucht. Und dann konnte aber Müller nicht nach vorne schieben, weil hinter ihr Mimeti stand. Und dann hätte jemand rausrücken müssen. Und das hat Leipzig nicht so ganz korrigiert bekommen. Dass Kaut tiefer stand, das hat auch erst irgendwann in der ersten Hälfte begonnen, als nämlich dann auch Hoffenheim besser wurde. In der zweiten Hälfte hat man viel, viel höher rausgeschoben mit einem höheren Risiko. Da hat es dann ein bisschen besser geklappt. Aber was dann eben trotzdem noch für Hoffenheim möglich war, waren zwei Sachen. Zum einen, du hast es ständig gehört im Off, dass Theodoros Dedes immer wieder gesagt hat, aus dem Druck rausspielen, also sprich, wenn sie gepresst wurden, ja gut, dann dreh nochmal ab und spiel hintenrum, ist gar kein Problem, dann probieren wir es auf der anderen Seite. Das heißt, Leipzig hatte dann, obwohl sie besser gepresst haben, trotzdem keinen Zugriff, weil sich da Hoffenheim immer wieder sehr gut rausbefreit hat. Da hat auch Dedes sehr, sehr viel gelobt. Und das Zweite ist, dass es so einen Signature-Pass gab, der fast immer funktioniert hat und der wurde vor allem von Lisanne Kaut eben gespielt, nämlich von ihrer linken, ja, Linksverteidiger, linken Innenverteidigerin Position, ist egal, linker Halbraum, linker Flügel. Von da hat sie gespielt und dann zwar nämlich schräg und zwar in den Sechserbereich rein von Leipzig. Und dieser Pass war mehr oder weniger immer offen, was auch logisch ist, wenn man sich quasi das Pressingverhalten von Leipzig angeguckt hat. Und wie gesagt, für sich genommen hätte das jetzt noch gar nichts bedeutet, dann kannst du trotzdem ein ganz grauenhaftes Spiel abliefern, aber du hast quasi sehr gut erklärt, warum Hoffenheim besser war, weil eben manche Spielerinnen auch einfach sehr, sehr gut drauf waren und das Taktische war eben das Begleitende dazu, womit man erklären konnte, an welchen Ecken des Feldes Hoffenheim dann besser war und warum zum Beispiel das erste Tor zum Beispiel, das fällt genau aus so einer Situation heraus, das ist dann auch nicht mehr zu verteidigen, wenn Kössler den Ball hinter die Kette spielt und Cerci ihn am Fuß hat, dann musst du einfach nur hoffen, dass sie vielleicht jetzt gerade ihren Lauf beendet in dieser Situation, nee, hat sie nicht und dann liegst du eben schon hinten und das ist, glaube ich, auch für Leipzig wirklich eine interessante Erkenntnis, dass du siehst, hier fehlt es noch an einigem, auch Leipzig hat sich wieder versucht, mutig durchzuspielen. Es hat aber besser geklappt als schon ganz, 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 ganz häufig. Sie haben auch weniger da über ihre Herzog für gebraucht, haben jetzt mehr über die Innenverteidigerin aufgebaut. Aber Hoffenheim vor allem ist wirklich jetzt wieder das alte Hoffenheim, möchte ich fast schon sagen. Die Offensive ist top, trifft sehr, sehr gut und hätte ja noch mehr Tore erzielen können. Bei der Defensive, ja, im Detail kann man da natürlich auch Dinge kritisieren. Ich fand aber insgesamt standen sie auch sehr gut. Es gab sehr, sehr wenige klare Chancen für Leipzig und vor allem das Aufbauspiel war so lässig, weil sie wirklich einfach immer, wenn sie Druck bekommen haben, den Druck umgangen haben. Die Sechserinnen haben immer wieder Spiel und Geh gespielt. Also sprich, wenn die Sechserinnen mal am Ball waren, dann haben sie auf die Innenverteidigerin gepasst und sind gegangen, wurden dann aber häufig gar nicht gebraucht, weil man konnte auch anders aufbauen. Also Hoffenheim hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich war am Überlegen, während ich das Spiel gesehen habe, ob das vielleicht das beste Hoffenheimer Spiel diese Saison war. Ich habe allerdings das DFB-Pokalspiel beim FC Bayern nur so mit einem Auge verfolgt, deswegen keine Ahnung, wie man das zum Beispiel da mit rein bewertet. Aber das ist, ja, das fand ich wirklich erstaunlich. Und das würde mir aus Hoffenheimer Sicht echt Hoffnung machen, haha, für die Zukunft, dass man jetzt wieder so ein breites Fundament hat, auf dem man aufbauen kann.
Was ich bei Leipzig aber auch eklatant fand, war einfach, dass sie keine Lösung im Spiel gefunden haben für dieses Bollwerk, das da auf sie zukam von Hoffenheim. Klar haben sie ein paar Sachen angepasst, aber es war einfach zu wenig. Und sie haben im Spiel nicht diese Lösung gefunden. Wie gesagt, Hoffenheim hatte genau da weitergemacht in der zweiten Hälfte, wo sie in der ersten aufgehört haben. Und Jonas Stephan hat es dann, glaube ich, auch nach dem Spiel gesagt, habe ich mir aufgeschrieben, er hat gesagt, dass sie im Umschalten nach Ballgewinn selten mutig genug waren. Und einfach daraus abgeleitet, jetzt meine Worte, fand ich allgemein, dass Leipzig sehr mutlos aussah, dass sie eben zu viele Bälle verloren haben, dass sie oft unsauber rausgespielt haben und aber auch ausgespielt haben und dass das irgendwie so ins Gesamtbild von dem Spiel gepasst hat, eben was hat bei Leipzig nicht funktioniert, was hat bei Hoffenheim so gut funktioniert und eben wir jetzt auch über Körpersprache geredet haben, bei Freiburg und auch den Mut bei Köln. Das sind zwei Dinge, die bei Leipzig wirklich gefehlt haben. Und wenn man dann sieht, hier Prime Hoffenheim ist zurück, dann sieht man auch wirklich den Unterschied.
Und dann sogar Hoffenheim mit Mara Alba. Also besser kann es ja nicht laufen. Und es kann sein, dass Hoffenheim vielleicht das entscheidende Zünglein an der Champions League Waage wird. Denn für Hoffenheim selbst geht es da um nichts mehr. Man ist 8 Punkte hinter Rang 3. Das ist vorbei. Aber man spielt jetzt dann in 2 Wochen. Jetzt am nächsten Wochenende ist erstmal Champions League Halbfinale. Aber dann in 2 Wochen spielt man auswärts in Wolfsburg und dann auswärts bei Eintracht Frankfurt. Danach kommt noch ein Heimspiel gegen Jena. Das ist jetzt aber erstmal egal. Das ist dann der Saisonabschluss für Hoffenheim. Aber ich bin wirklich gespannt, wie sie da spielen werden. Wenn sie irgendwie diese Form rüber retten können, dann können die für beide Teams sehr gefährlich werden. Und da bin ich gespannt, wie da die Lösungsansätze der Gegner dann aussehen. Für Leipzig wiederum ist es so, dass es jetzt dann in ein Heimspiel gegen Essen geht. Dann wird man in Leverkusen spielen und tatsächlich auch Leipzig könnte da noch ein Wörtchen mitreden, indirekt. Am letzten Spieltag empfängt man zu Hause Eintracht Frankfurt und wir werden ja sehen, wie dann die Situation bei der SGE ist. Und wenn wir schon die ganze Zeit hier über Champions League und so weiter sprechen, dann lasst uns auch mal über das Spiel sprechen, das sowohl rund um die Meisterschaft mitentscheidend war, vorentscheidend und eben auch bei der Champions League eine wichtige Rolle gespielt hat. Nämlich das Spiel vor 30.500 ZuschauerInnen im Waldstadion zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern. Es geht schon mal extrem schlecht los für die SGE, denn Jelle Veit muss schon nach 2 Minuten verletzt raus. Und dann fällt auch noch sehr früh das 1:0 für den FC Bayern, nämlich in der 12. Minute. Da lupft Lohmann auf Bühl, die legt auf Alara, die von Lürsen am Fuß getroffen wird. Bühl kann den Klärungsversuch allerdings sichern und legt nach innen auf Schüller, die am 2. Pfosten komplett frei war. Klar, Lürsen war ja auch bei Alara, um da zu klären. Und so kann Schüller dann mehr oder weniger unbedrängt zum 1:0 treffen. Kurz darauf hätte es allerdings 1:1 stehen können, vielleicht sogar müssen, denn Lisanne Greve bekommt eine wunderschöne Flanke von Laura Freigang und schießt sie allerdings am Tor vorbei. Harder trifft kurz danach nur den Innenpfosten, also ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es nicht gesehen habt, habt ihr was verpasst, denn es ging wild hin und her, zumindest in dieser Phase. Dann grätscht Prasnica knapp vorbei und in der 29. Minute fällt dann das 2:0 oder irgendwie fällt es auch nicht und am Ende fällt es dann doch. Wie meine ich das? Naja, ich erkläre es euch. Also über eine Verlagerung kommt wieder Harder an die Grundlinie. Das war was, was eigentlich das ganze Spiel über ganz gut funktioniert hat. Sie flankt nach innen, wird aber geblockt. Harder bekommt den Ball zurück. Sie ist mit einem Bein schon im Aus, aber sie berührt den Ball noch im Spiel, passt auf Bühl und die macht das 2:0. Der Treffer zählt zunächst nicht, vermutlich wegen einer Abseitsstellung von Pernille Harder, denn die gab es. Die Frage war aber dann, vermutlich, wir wissen das noch nicht so ganz genau, kam der Ball von einer Eintracht-Spielerin oder kam er von einer Bayern-Spielerin? Und klar, wenn er von der Bayern-Spielerin kam, dann ist es eine Abseitssituation, die abgepfiffen gehört. Wenn er allerdings von der Eintracht-Spielerin kam, dann kann das kein Abseits gewesen sein. Ich mach's kurz. Es gibt das 2:0 und es ist von der Kommunikation her der Worst Case, denn erst zählt der Treffer nicht, dann zählt er doch, dann wird ewig diskutiert und am Ende sieht noch jemand auf der Eintrachtbank rot, egal was da gesagt wurde und so weiter und so fort, das prägt jetzt durchaus das weitere Spiel, kann man glaube ich so sagen. Und das auch, weil die SGE weiter im Spiel bleibt. Carlotta Wamser hat noch eine Chance. Allerdings steht auch Alara kurz vor der Halbzeit nochmal komplett alleine vor Johannes und vergibt die Möglichkeit auf die Entscheidung. Auch Lea Schüller trifft nur das Außennetz. Und in der 48. Minute zieht dann der FC Bayern diesem Spiel den Stecker, beziehungsweise ein bisschen zieht in sich die SGE auch selbst. Denn Gwin schlägt einen Flugball, den Wolter zwar noch vor Schüller klärt, aber so, dass Harder die Bogenlampe zum 3:0 einschießen kann. Und das ist individuell schon erklärbar, warum der Harder dann so zum Schuss kommt, aber es sollte dennoch nicht passieren. Den macht sie dann. Es gibt danach noch weitere gute Chancen für die SGE. Reuteler, Pavolek und Anjomi vergeben ihre. Mamutovic pariert da auch gut. Es hätte auch möglicherweise noch einen Handstrafstoß geben können und danach gibt es unter anderem deshalb eine große Debatte rund eben um all diese SchiedsrichterInnen-Entscheidungen. Und jetzt ist die Frage, Miri, wie blicken wir jetzt auf dieses Spiel? Also es ist ja irgendwie beides wahr. Einerseits, dass die SGE da wirklich Pech hatte, auch mit der Schiedsrichterinnenentscheidung. Auf der anderen Seite hat er bei Bayern auch wirklich eine Handvoll hochkarätiger Chancen gehabt. Und dass die dann welche davon machen, ist jetzt auch nicht so komplett verwunderlich.
Ja, also wie du schon gesagt hast, das war ein echt wildes Spiel. Also es klang jetzt in deiner Zusammenfassung so, als hätte man das unbedingt gesehen haben müssen. Ja, von den Chancen her vielleicht. Es war nicht das schönste Fußballspiel, das ich gesehen habe, muss ich sagen.
Aber aus taktischer Sicht meinst du das jetzt, oder wie meinst du das?
Ja, also es gab gefühlt irgendwie keine langen Ballbesitzphasen für irgendeine Mannschaft.
Genau.
Der Ball ging ständig hin und her. Das einzige Mal, wo ich wirklich, fangen wir mal vorne an. Die Eintracht ist von Anfang an vorne angelaufen und hat gepresst. Das ist da wieder der Vergleich, den wir vielleicht zu Freiburg bei Wolfsburg gegen Wolfsburg ziehen können. Und damit hatte Bayern unfassbar viele Probleme. Gerade am Anfang des Spiels kamen sie da überhaupt nicht mit klar, waren total unsauber im Passspiel. Also spätestens der dritte Pass ging jedes Mal irgendwie nicht zur eigenen Mitspielerin, sondern entweder in einen luftleeren Raum oder der Gegnerin direkt in den Fuß. Da kam sie überhaupt nicht klar. Zadrazil hat immer wieder versucht, sich da irgendwie anzubieten. Aber auch das hat nicht funktioniert. Fußballerisch, Kurzpassspiel sah das echt nicht schön aus am Anfang. Muss man leider so klar sagen. Und ich glaube, dass ein großer Einfluss auf das Spiel eben war. Ich weiß nicht, wie es mit Jella Veit gelaufen wäre, aber Pia-Sophie Wolter ist halt keine Innenverteidigerin. Und das hat man leider in manchen Situationen auch gemerkt. Das kann man ihr, glaube ich, auch gar nicht vorwerfen. Aber sie sah dann, also nicht nur sie alleine, sondern die ganze Viererkette sah dann halt einfach gerade bei den drei Gegentoren echt auch nicht glücklich aus. Und am Ende ist es ein, würde ich sagen, trotzdem, obwohl die Bayern da am Anfang Schwierigkeiten hatten, verdienter Sieg für die Bayern. Aber man hatte trotzdem nie, also so ging es mir, ich hatte nie das Gefühl, dass das Ding sicher ist für die Bayern. Also ich hätte der Eintracht trotzdem dauerhaft irgendwie zugetraut, jetzt aus ihren Halbchancen, die sie dann sich da erarbeitet haben, weil sie auch bis zum Schluss versucht haben, dran zu bleiben, irgendwie doch nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Also so, es war kein souveränes Spiel von Bayern, aber ich glaube, am Ende haben sie es verdient gewonnen. Und was auffällig ist, über das zweite Tor können wir gleich nochmal in Ruhe sprechen, aber ich finde, was auffällig ist bei den Toren, ist, dass sie alle so gefallen sind, dass der Ball zwar zuerst geklärt schien, aber die Bayern in der Aktion geblieben sind. Sie waren immer wach und ich finde, das ist eine Qualität, die man dann auch erwähnen muss, dass eigentlich immer, wenn wir jetzt mal das 2-0 nehmen und mal ganz kurz die Abseitsposition außer Acht lassen, die kann man dann in der Gesamtbetrachtung nicht außer Acht lassen, aber ist es vorher echt schön rausgespielt, einmal das Pressing endlich umspielt, dann geht Harder auf die Grundlinie, läuft fast unbedrängt in den Fünfer, was aber eigentlich auch nicht passieren darf, muss man leider auf Eintracht-Seite auch sagen, legt dann zurück, eigentlich echt schön gespielt, dann wird der Ball eben da nochmal geblockt oder Schüller trifft ihn nicht richtig, wie auch immer. Auf jeden Fall bleibt Harder aber halt in der Situation. Und das ist das, was die zwei Eintracht-Spielerinnen, die außen rumstehen, einfach voraus hat. Sie bleibt drin. Beim ersten Tor war es genau das Gleiche mit Bühl. Sie läuft auch da, läuft auch rein, will ihn zurücklegen. Er wird nochmal geblockt und sie bleibt aber in der Situation und setzt sich nochmal durch. Und das ist dann am Ende, glaube ich, der kleine, aber feine Unterschied, der eben einfach dazu führt, dass Bayern das Spiel gewinnt.
Alina, du hast es ja auch erlebt, dieses Spiel. Hattest du denn auch ähnliche Gefühle, also dass diese Partie alles andere als sicher ist für den FC Bayern? Also vielleicht bis zum 3-0, ich glaube, dann konnte man schon so einen kleinen Druckabfall sehen. Aber ging dir das da ähnlich?
Für mich hat es sich dann doch ein Tick sicherer angefühlt, als wie ihr beiden das jetzt beschrieben habt. Aber ich fand das Spiel gerade auch in der Anfangsphase unglaublich fahrig. Hatte ich ganz anders erwartet. Ich hatte es viel ausgeglichener und viel umkämpfter erwartet. Fand es auch von Bayern, das Passspiel war wirklich eklatant schwach. Und wenn Frankfurt wirklich auf der Höhe gewesen wäre, hätten sie da auch noch wesentlich mehr daraus Kapital schlagen können. Von beide Teams hatten auch eine schlechte Chancenwertung. Max, du hast gerade aufgezählt, dass Bayern alles hat liegen lassen und Frankfurt auch. Und Frankfurt hat aber irgendwie auch im Spiel keine wirkliche Lösung gefunden. Sind dann eben, wie du es gesagt hast, Miriam, nicht dran geblieben. Und allein deswegen hat sich's ein bisschen sicherer angefühlt, weil Bayern dann doch unterm Strich mehr Souveränität an den Tag gelegt hat. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der ausschlaggebende Faktor war. Aber ich glaube, mit so einem Spielstand und dass es dann auch so schnell doch auch entschieden ist, das Spiel, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet tatsächlich.
Ich muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe natürlich das Spiel wieder parallel zu einer anderen Partie gesehen und dann ist es immer so ein bisschen schwierig, über Spieldynamiken zu sprechen, weil das überlagert sich ehrlicherweise, so ehrlich muss man sein. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es jetzt eine komplett sichere Kiste ist für den FC Bayern. Allerdings war die Regelmäßigkeit, in der da einzelne Spielerinnen in 1 gegen 1 mit Johannes gekommen sind, schon so, dass ich mir dachte, naja, also wenn Frankfurt das nicht abgestellt bekommt und da es ja einen Grund dafür gab, nämlich die nicht eingespielte Viererkette plus man musste auch hoch rausschieben, also man musste auch ein gewisses Risiko gehen, weil man eben schon so früh zurücklag, hatte ich ehrlicherweise das Gefühl, naja, also mindestens 2, 3 solcher Chancen bekommt Bayern noch und davon machen sie dann irgendwie eine. Es hätte ja auch schon deutlicher stehen können, also auch zum Beispiel diese Harder-Chance, wo sie nur den Innenpfosten trifft, da schafft sie es kreuzend an Kleinhane vorbeizugehen. Kleinhane macht gar nicht so viel falsch, aber ist halt dann trotzdem nicht, ja, weiß nicht, robust genug oder antizipiert das nicht gut genug, was Harder da machen will. Und dann ist es halt eher Glück, dass dieser Ball halt so an den Innenpfosten geht, dass er nicht noch reingeht. Also das war schon ein Gefühl, das ich hatte, bei allen Chancen, die Bayern auch zugelassen hat. Also für mich hat es sich immer angefühlt wie ein 4-2 für Bayern. Also es passiert halt auf beiden Enden des Feldes was. Auf der anderen Seite ist es aber halt natürlich auch viel konjunktiv, weil was machen wir, wenn Lisann Greve direkt das 1-1 erzielt nach dem schön rausgespielten 1-0? Das ist natürlich schon so ein Thema. Und ich weiß aber ehrlicherweise nicht, wie ich jetzt damit umgehen möchte, dass dann danach die Diskussion sich so sehr auf dieses 2-0 versteift haben. Also Diskussion jetzt natürlich klein gemacht, aber Laura Feiging hat sich dazu geäußert bei Instagram und ich habe es auch an anderer Stelle manchmal noch gelesen. Es ist natürlich richtig, dass das auch viel aussagt über den Zustand der Bundesliga der Frauen. Und ich meine, wir drei aber müssen ja sagen, naja, immerhin gab es die eine Kameraeinstellung, in der es aufgelöst werden konnte. Die haben wir nämlich in ganz vielen anderen Stadien gar nicht. Das war die Hintertor und da hast du gesehen, ah, der Ball kam von der Bayern-Spielerin und nicht von der Frankfurterin. Das hätten wir ja in vielen anderen Szenarien gar nicht gehabt. Also dieselbe Aktion in Leipzig und wir können gar nicht darüber diskutieren, weil es keiner von uns gewusst haben kann. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich bin so ein bisschen, bei Eintracht Frankfurt habe ich so den Eindruck, Miriam, bitte widersprech mir, wenn du es anders siehst, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, den entgleitet wirklich gerade die Saison. Und vielleicht ist es dann auch gar nicht gut, sich mit so Nebenschauplätzen aufzuhalten, weil es leider auch gar nichts mehr bringt.
Ja, was heißt, ihnen entgleitet die Saison? Ich finde trotzdem, dass sie immer noch, was das, die Tabellensituation und so weiter angeht, natürlich noch eine sehr gute Saison spielen. Ich glaube, dass der Punkt, warum das jetzt auch so intensiv diskutiert wird, auch ein bisschen nicht nur, dass es eine Fehlentscheidung am Ende war, wobei ich sagen muss, ich habe die Hintertorkamera gar nicht gesehen, ich weiß nicht. Also ich war ja auch im Stadion und habe danach aber nochmal die Zusammenfassung geguckt, um das nochmal zu sehen. Aber da, wo ich geguckt habe, habe ich die Hintertoreinstellung nicht gesehen. Dementsprechend konnte ich
glaube, ich habe es im Sportstudio gesehen, ich weiß gerade gar nicht. Ah, okay. Also es war nicht in der Live-Übertragung, stimmt.
Mhm. Okay, weil dementsprechend konnte ich es nicht auflösen, von wo der Ball kam. Aber ich glaube, die Diskussion kommt weniger deswegen so groß auf, weil es so entschieden wurde, sondern aufgrund der ein bisschen unglücklichen, was heißt unglücklichen, aber es war ein bisschen eigenartig. Ich glaube, im ersten Moment hat sie das Tor gegeben, dann hat sie doch abseits gepfiffen und dann haben aber zwei Spielerinnen mit ihr gesprochen, dann ist die Schiedsrichterin zu ihrer Linienrichterin. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwo gehört habt, was die besprochen haben, ich auf jeden Fall nicht. Das heißt, dann haben die beiden irgendwas miteinander diskutiert und dann hat sie es kurz darauf doch gegeben, das Tor, und dann hat man relativ schön auch im Stadion gesehen, wie sich die Spielerinnen gegenseitig nochmal erklärt haben, was eigentlich gerade passiert ist. Also dann ist irgendwie Zatra C zu Freigang, glaube ich, gegangen und hat ihr erklärt, warum sie das jetzt wie entschieden hat und so weiter. Und also die ganze Situation war irgendwie so ein bisschen skurril. Und ich glaube, das ist so der ausschlaggebende Punkt, warum das Ganze jetzt so intensiv diskutiert wird. Wäre es einfach im ersten Moment eine Fehlentscheidung, sie hätte das Tor direkt geblieben und wäre dabei gegeben und wäre dabei geblieben, wäre es wahrscheinlich gar nicht so ein Riesending. Aber dadurch, dass es dann halt so hin und her ging und irgendwie das auch bei den Spielerinnen nie so ganz aufgelöst wurde, was denn jetzt gerade Sache ist, ist es halt ein bisschen unglücklich, glaube ich, alles gelaufen.
Ja, da war ganz große Verwirrung. Kommunikation war wirklich komisch. Also diese Szene, die du auch gerade beschrieben hast, das hat irgendwie den ganzen Spielen einen sehr merkwürdigen Touch gegeben. Und ich meine, diese Diskussion mit VAR, brauchst du es jetzt, brauchst du es nicht? Wir kennen ja die Historie mit Fehlentscheidungen in der Frauenbundesliga. Das sind immer wieder Themen. Jede Saison geht es wieder darum. Dann führt es aber dann trotzdem auch wieder zur Leistung oder zur Qualität der SchiedsrichterInnen. Und dann ist da auch immer die Frage, ob man da natürlich muss da mehr investiert werden. Und wie sich das dann im Verhältnis zu dem VAR entwickelt, das ist dann auch die Frage. Aber es geht immer wieder zurück dazu, zu dieser Kernfrage oder zu diesem Kernargument, dass mehr in die Schiedsrichterinnenausbildung investiert werden muss, dass da einfach viel mehr verbessert werden muss. Und wie ich es schon gesagt habe, mit der Kameraeinstellung, nicht jedes Stadion hat das. Also da gibt es so viele Baustellen. Und ich glaube, das ist auch einer der springenden Punkte, warum diese Diskussion jede Saison wieder hochkocht. Und natürlich zeigt es ein großes Problem auf. Und dieser Treffer hätte nicht zählen sollen. Das ist ganz klar.
Ja, und ich glaube, es kommt noch so eine Gesamtgemengelage mit dazu, dass du als Frankfurterin und Frankfurter, ich finde, nicht zu Unrecht das Gefühl haben durftest, hier fallen gerade enge Entscheidungen oft zu unseren Ungunsten aus. Und da waren auch große Entscheidungen mit dabei. Also wie gesagt, es gab die eine Szene, da wurde gar nicht so viel drüber diskutiert, aber das sah für mich so aus, als ob es da ein Handspiel gegeben hätte. Und ansonsten eine große Chance für Laura Freigang war es, glaube ich. Es gibt die Szene, in der Prasnica den Ball gewinnt, oder was heißt, sie gewinnt den Ball. Mamutovic hat einen Blackout bei einem kurz ausgeführten Abstoß und spielt den Ball direkt auf Prasnica. Und weil sie angeblich zu früh in den Strafraum gelaufen sei, wird das zurückgepfiffen und das sehe ich auch nicht so. Ich sehe da keinen Kontakt auf oder vor der Linie. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber halt irgendwie auch nicht. Vor allem nicht in dem emotional geführten Spiel, das auch deswegen nochmal eine andere Emotionalität hat, weil eben auch ein anderes Publikum da ist, es in einem anderen Rahmen stattfindet. Das hat es natürlich auch Caroline Wacker nicht leicht gemacht und es hilft dann auch nicht, wenn die Co-Trainer dann irgendwas reinbrüllen, was auch immer es war, aber wenn es eine rote Karte gerechtfertigt hat, dann wird es jetzt nicht nichts gewesen sein, würde ich dann schon mal hier behaupten. Und das erklärt aber, glaube ich, auch dann den Frust bei den Spielerinnen und das kann ich absolut nachvollziehen, weil es war eben nicht nur dieses 0-2, ich glaube, es waren noch weitere Szenen und dann war es leider auch kein guter Tag vom Schiedsrichterinnengespann. Aber es ändert halt wirklich nichts. Und die Frage ist halt, was die SGE jetzt draus macht.
Ja, erstmal zu den Schiedsrichtern muss ich dir noch recht geben. Ich fand, ich habe mir das Spiel hinterher nicht nochmal im Fernsehen angeguckt, nur die Highlights. Aber auch im Stadion hatte ich bei manchen Situationen schon das Gefühl, da waren zwei Situationen, glaube ich, wo die Linienrichterin anzeigt, dass der Ball im Seitenaus war. Da bin ich mir ziemlich sicher, obwohl ich weit weg saß, dass der Ball nicht mal auf der Linie war, also geschweige denn im Aus. Also ohne jetzt das alles ganz klar beweisen zu können oder nochmal gesehen zu haben, hatte ich auch den Eindruck, dass das ein eher unglücklicher Tag des Gespanns war. Da muss ich dir leider recht geben.
Gab auch ein paar Eckballentscheidungen, die ein bisschen komisch waren, oder Abstoßentscheidungen waren es dann. Aber das sind eben die Details. Und am Ende kannst du da nicht mehr dran rütteln. Und man muss dann auch sagen, Bayern hat dann seinen Job erledigt, ist mit einem 3:0 sicherlich besser aus diesem Spiel rausgekommen, als es eigentlich den Kräfteverhältnissen entsprochen hätte, aber auch nicht komplett unverdient gewonnen. Und damit hat man eben diese 8 Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg. Die bedeuten, dass man eben im nächsten Heimspiel gegen den SC Freiburg tatsächlich die Meisterschaft schon fix machen kann. Vielleicht kommt dann ja auch ein Verantwortlicher vom FC Bayern. Das wäre doch schön. Die waren alle beim Spiel Bayern gegen Dortmund in München. Hat es wieder leider keiner geschafft. Aber es ist schön, dass trotzdem die Frauenabteilung so gut unterstützt wird. Das Interessante an diesem Freiburg-Heimspiel ist, dass danach dann als nächste Partie das DFB-Pokalfinale kommt. Ich habe jetzt schon von Christian Stüwe im FC Bayern Update Podcast gehört. Er plädiert dafür, da mit einer B11 zu spielen gegen Freiburg und alle zu schonen fürs Pokalfinale. Ob das so kommt, ich weiß es ja nicht. Aber es könnte natürlich ein bisschen in den Köpfen schon sein. Danach geht es dann weiter nach Jena und dann ins Heimspiel gegen Essen. Aber im Grunde geht es jetzt vor allem darum, innerhalb von 6 Tagen 2 Titel fix zu machen und dann diese Saison zu einem Erfolg zu machen für den FC Bayern. Bei Eintracht Frankfurt ist natürlich jetzt mehr in der Schwebe. Man rutscht ab auf Rang 3. Allerdings muss man auch sagen, das Torverhältnis ist weiter ein besseres als beim VfL Wolfsburg. Also plus 38 bei Frankfurt, plus 32 bei Wolfsburg. Deswegen war es eben schon sehr wichtig für den VfL, noch einen Punkt in Freiburg geholt zu haben. Für die SGE geht es jetzt dann zum 1. FC Köln, dann, ich habe es vorhin gesagt, Heimspiel gegen Hoffenheim und dann noch zu Leipzig. Und dann wird sich entschieden haben, ob es Rang 3 wird oder Rang 2. Und dann ist es aber definitiv auch eine erfolgreiche Saison. Also so kritisch verstanden wollte ich es nicht haben, was ich vorhin gesagt habe. Da hast du mich schon zurecht eingefangen, Miri. Aber dann wollen wir mal noch auf die sonstigen Spiele dieses Spieltags blicken. Am Freitagabend ganz schon in Essen gegen Werder Bremen. Und in der Anfangsphase spielt sich Essen sehr gut im Angriffsdrittel fest, hat aber nur nach Ecken klare Chancen. Dann ist der Ball im Tor, zählt aber wegen eines vorangegangenen Foulspiels von Matthijs nicht. Essen hat kleinere Chancen, die Peng vereitelt und so ist es auch mit einer sehr großen dann in der zweiten Hälfte. Procella steht alleine vor Peng, aber die kann mit dem Fuß parieren. Mühlhaus trifft nach einem Fehlpass aber aus dem Abseits kommend, also wieder zählt ein Treffer nicht. Dann pariert Peng gegen einen abgefälschten Pass von Matthijs klasse. Der war von Matthijs abgefälscht, so ergibt es nämlich auch Sinn. Die SGS hat die Chancen und was passiert da manchmal im Fußball? Ja, der Gegner trifft. In dem Fall ist es Mühlhaus, die in der 72. Minute im Konter am Sterner vorbeigeht, nach innen zieht und zum 1:0 trifft. Da sieht auch Sindermann nicht perfekt aus, um es so zu sagen, aber es war auch ein guter Schuss von Larissa Mühlhaus. Der Horst trifft danach nur das Außennetz, scheitert dann an Peng und übersieht ganz am Schluss noch Meier. Da hätte sie noch querlegen können. Und am Ende pariert Peng auch noch klasse gegen Kowalski. Und damit ist dann die große Livia Peng-Show vorbei. Und damit kann Werder tatsächlich zu Null spielen und mit einem Dreier abreisen aus Essen. Alina, da ist Werder Bremen schon ganz gut davon gekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe während meiner Vorbereitung tatsächlich dann gelesen, dass es das erste Mal in der Geschichte war, dass Bremen bei Essen, also an der Hafenstraße gewonnen hat. Also konnten sie auch mit dem kleinen Triumph abreisen. Aber ja, ich meine, wenn die beiden Teams gegeneinander gespielt haben, war es jetzt noch nie eine wahnsinnig torreiche Partie. In der Hinrunde war es ja auch nur 1-0, letzte Saison 1-1, glaube ich mal. Mhm. Aber Livia Peng auch schon echt stark. Fand das Spiel allgemein sehr, sehr umkämpft. Auch ein Stück weit chancenreich, aber mehr Chancen für die SGS. Ich glaube, das waren 10-2 Torschüsse für Essen, habe ich mir aufgeschrieben. Aber es finde, hat sich jetzt gar nicht so abgezeichnet, in welche Richtung es gehen würde. Wie gesagt, auch sehr, sehr balanciert. Ruhige Anfangsphase, dann hatten natürlich beide Teams so ihre Chancen. Dann ging es wirklich hin und her ab einem gewissen Zeitpunkt in der ersten Hälfte. Hin und her, richtiger offensiver Schlagabtausch. Da hat Bremen knapp verpasst. da hat dann Livia Peng gerettet und dann hat aber auch Essen seine Chance nicht nutzen können. Wenn da mal Meissner am Ball war, die ja ganz schön weit aufgerückt war, oder auch Kowalski konnte nicht verwandeln. Ich finde, aber es waren dann trotzdem noch zwei sehr unterschiedliche Hälften. Ich finde, Essen ist sehr, sehr stark in die zweite Hälfte. Ich fand, dass die Anwechslung von Lily Porcella sehr, sehr belebend war. Das hat Essen sehr gut getan im Spiel. Danach hatten sie gleich viel mehr Chancen. Die hat ganz tolle Reingaben gespielt, auch auf Terhaus, wie du gerade gesagt hast, in der 61. Fand dann auch in der zweiten Halbzeit sehr auffällig, dass ja fast alle Hereingaben über den rechten Flügel kamen, wo dann eben auch Lily Porcella unglaublich viele Meter gemacht hat. Die hat eine ganz tolle Übersicht beim Tor und hat da wirklich versucht, ihre Mitspielerin bestmöglich in Szene zu setzen. Und Bremen hat dann teilweise auch Räume geboten für Essen, die sie dann auch nutzen wollten, aber es nie geschafft haben. Und das ist, ich finde, das war auch irgendwie so ein Spiel, das hat wirklich die ganze Saison von Essen irgendwie ein bisschen zusammengefasst. Einfach, man spielt sich so viele Chancen heraus, man investiert so viel in das Spiel, man macht so viele Meter, man ist wirklich, man ackert und macht und tut. Und am Ende steht man aber ohne einen Punkt da, weil die Tore nicht reingehen. Wenn man dann trotzdem so im letzten Drittel fehlt, dann irgendwie die Effizienz, da fehlt dann das Glück, da fehlt der gute Abschluss, da fehlt dann irgendwas, da ist man dann einfach nicht bei 100%. Und das ist Essen jetzt wieder auf die Füße gefallen, weil die Chancen haben sie zu Genüge gehabt. Da wäre locker ein 1-1 drin gewesen, wenn nicht sogar ein 2-1. Und dass sie es dann liegen lassen, das ist dann natürlich sehr, sehr schade für Essen, aber auf der anderen Seite gut für Bremen und Livia Peng natürlich herausragend. Ich glaube, sie hatte sogar die meisten Ballkontakte für Bremen. Also sieht man auch, was sie dann für eine Schlüsselrolle hatte, und es war einfach ein sehr glücklicher Sieg für Bremen. Erstmal viel dominanter, hatte mehr Chancen, aber ja, am Ende sind die 3 Punkte jetzt in Bremen im Norden.
Ich finde, das fasst es wirklich schon ganz, ganz gut zusammen, was du da alles gesagt hast. Das Einzige, was ich da noch ergänzen würde, wäre, dass Vanessa Fürst einfach nicht so gut in ihrer Entscheidungsfindung ist, muss ich leider sagen. Die ist mir jetzt schon häufiger aufgefallen bei Essen als ein Problemfeld, manchmal eben bei Ballverlusten im Spielaufbau. Ist natürlich auch Königsdisziplin und nicht so ganz einfach, aber bei 2-3 Chancen hat sie Werder da auch ein bisschen ins Spiel mit reingeholt. Und dann ergänzend zu den von dir genannten Namen kann man auch Ramona Meyer nennen, wo du eben einfach sagen musst, auch da führt sich quasi die Saison bisher fort bei der SGS. Es wird nicht mehr ihre Saison werden. Soweit kann man sich, glaube ich, aus dem Fenster lehnen. Das hast du auch in diesem Spiel gesehen. Und man kann aber wirklich nicht eigentlich festmachen, woran es liegt. Es liegt nicht am Einsatz, es liegt nicht an der fehlenden Zielstrebigkeit. Natürlich kann das was irgendwie mit dem Kopf zu tun haben, aber das hast du jetzt gegen Werder auch nicht gesehen, weil so viele Chancen hatte sie ehrlicherweise auch gar nicht. Aber genauso ist es mit Natascha Kowalski. Ich hatte noch am Anfang des Spiels 2-3 Szenen gesehen, wo ich den Eindruck hatte, es fehlen genauso 5% zur Vorsaison. Die Pässe sind 5% zu ungenau, die Dribblings sind 5% zu langsam und alles ist 5% vorhersehbarer als eine Vorsaison. Und dann ist sie aber besser und besser und besser geworden. Schießt auch sehr, sehr gute Standards, muss man sagen, auch wenn es mit einer interessanten Technik, ehrlicherweise. Also die ist kein Unterschnitt, aber trotzdem ist der Ball quasi ohne einen seitlichen Effekt und so, dass er runterfällt. Also fand ich ganz interessant und sah aber gar nicht so kraftvoll aus, hat trotzdem zu 2 gefährlichen Situationen geführt. Aber die wurde dann immer, immer besser, nur sie hat halt das Tor nicht gemacht. Und das ist wirklich die SGS in der Nutshell. Auch Terhorst, die auch nach Einwechslung gut gespielt hat, genauso wie Porcella, hast du ja genannt, aber eben dann auch 2-mal scheitert und 1-mal übersieht sie Ramona Meyer. Vorher hat sie 2-mal den Pass nach innen gespielt. In der Szene übersieht sie es, man denkt sie so, ja, das passt jetzt natürlich. In der allerbesten Szene, da hast du dann nicht den Blick für. Und also, das will ich jetzt auch gar nicht vorwerfen, das passiert eben. Und bei Werder muss ich sagen, Werder trudelt echt ein bisschen aus, raus aus dieser Saison. Natürlich richten sich da jetzt viele Augen aufs Pokalfinale. Und wenn du dann zum Beispiel Weigling nach 13 Minuten schon schmerzverzerrt am Boden liegen siehst, da zieht sich dir alles zusammen, weil du dir denkst, oh Gott, hoffentlich kann sie weiterspielen, hoffentlich kann sie das Finale spielen. Es sieht jetzt ganz gut aus, aber so richtig fehlen auch die Impulse von innen und von außen. Also du hast Livia Peng, die immer wieder Ausrufezeichen setzt, du hast immer mal wieder Mühlhaus, wieder hatte auch 2-3 gute Aktionen in dem Spiel, aber du hast auch sehr viele Fehler einfach im Spiel. Also Nemeth zum Beispiel hatte große Probleme in dem Spiel und Horsch wechselt auch nur 3-mal zum Beispiel. Und das ja in einem Spiel, in dem man wirklich viel unter Druck steht, das spricht jetzt auch gerade nicht für ein Vertrauen in den Kader, ist auch erklärbar, denke ich, durch Verletzungen und so weiter und Abgänge. Michel Ulbrich ja unter anderem. Aber ja, also bei Werder Bremen, es gab eine Sache, die war ganz wunderbar bei Werder Bremen, zu denen komme ich in den Momenten des Spieltags noch, aber die stand nicht auf dem Feld. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, schauen wir mal. Ich meine, es geht natürlich viel jetzt ums Pokalfinale und auch den Abschied von Horsch, so wie es ja auch um den Abschied von Markus Högner geht bei der SGS. Also Essen wird jetzt dann noch in Leipzig spielen, dann zu Hause gegen Freiburg und beim FC Bayern. Und für Werder Bremen geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Jena. Dann wird man eben das Pokalfinale spielen. Zu Hause gegen Köln danach und auswärts in Freiburg. Und dann ist diese Saison auch für Werder Bremen und für Horsch vorbei. Und vorbei ist diese Sendung erst, nachdem wir über das Duell im Abstiegskampf gesprochen haben, Jena gegen Potsdam. Und wenn ihr euch gewundert habt, liebe Hörerinnen und Hörer, obwohl dieses so wichtige und schon seit Wochen eigentlich angekündigte Spiel so spät in dieser Sendung stattfindet, dann habt ihr das Spiel nicht gesehen, ehrlicherweise. Denn ich weiß nicht, wie viel wir dazu sagen werden können zu diesem Spiel. Jena spielt sich in den ersten zwei Minuten noch mit einem hohen Pressing Chancen heraus. Die werden noch geblockt, aber dann passiert sehr wenig. Erst in der 30. Minute schießt Schneider knapp drüber. Bei einer Ecke danach gibt es einen gefährlichen Schuss, der noch vor der Linie geblockt wird. Da ist dann eben die Turbine wirklich ganz gut im Spiel. In der zweiten Hälfte dann aber hält Jena Potsdam viel besser vom eigenen Tor weg. Und geht dann auch in Führung in der 64. Minute. Ein Freistoß aus großer Entfernung kommt im Strafraum von Potsdam runter und die gerade erst eingewechselte Lindner verpasst den Ball und Isabella Jaron hinter ihr trifft zum 1:0. Potsdam kommt dann nochmal gefährlich vors Tor, nach einem Freistoß auch. Woltmann verarbeitet freistehend im Strafraum den Ball aber nicht gut. Und im Grunde war es das schon. Also es war Miri. Man hat das ja oft, dass so Spiele ein bisschen krampfiger sind, als man es erwartet. Aber es war auch irgendwie von beiden Teams nicht so wirklich viel, was man in dem Spiel gesehen hat. Und bei Potsdam halt so wie immer. Sie haben sich gestreckt, so weit sie konnten. Du kannst ihnen nicht den Vorwurf machen, dass sie nicht wollten, dass sie es nicht probiert hätten, dass sie nicht mutig gewesen wären. Aber es reicht halt einfach nicht für erste Liga und dann verlierst du eben auch dieses Spiel. Also was sind deine Erkenntnisse aus der Partie?
Ja, weil man insgesamt nicht so viel zu den Mannschaften sagen kann, fange ich mal kurz mit der Schiedsrichterin an. ich ja. beschwere mich ja häufiger über das Nichtahnden von taktischen Fouls und sonst was. Und hier muss ich jetzt einmal sagen, dass die Schiedsrichterin schon in der Anfangsphase zwei gelbe Karten verteilt hat. Einmal für ein ganz klares Halten am Trikot nach Ballverlust, um den Konter zu unterbinden. Und einmal, wo sie einen Freistoß sperrt. Finde ich super. Muss ich mal ganz kurz lobend erwähnen, dass ich das super finde, dass eine Schiedsrichterin für sowas schon in der Anfangsphase gelbe Karten verteilt. Und um dann zu den Mannschaften zu kommen. Ja, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Potsdam, ich habe mir auch, also einer der Notizen ist, Potsdam tut mehr fürs Spiel. Also ich glaube, das muss man Potsdam wirklich lassen. Sie haben alles versucht. Sie haben wirklich mehr fürs Spiel gemacht am Ende, als es Jena getan hat. Haben in der ersten Halbzeit aber eigentlich fast nur über links gespielt, ist mir aufgefallen. Also es ging fast nur über die linke Seite, wenn Potsdam nach vorne gespielt hat. In der 40. Minute hat dann, oder ich glaube, die gefährlichste Chance, die ich mir zumindest notiert hatte, war der Freistoß von Schwalm in der 32. Minute, wo sie den aufs kurze Eck bringt. Und in der 40. Minute hat aber dann halt Jena eine Riesenchance durch Noemi Gentile, die als Ito am eigenen 16er den Ball verliert, wo sie ihn nie verlieren darf, irgendwie mit Richtung eigenes Tor versucht, die Gegnerin auszudribbeln, ja. Dann den Ball verliert und Jaron dann zurücklegt, dass Gentile den nicht reinmacht, ist eigentlich schon Wahnsinn. Ja, aber letztlich ist es halt zu wenig Qualität bei Potsdam. Man kann ihnen nichts vorwerfen, sie haben alles versucht, haben, wie gesagt, mehr fürs Spiel getan, haben versucht, nach vorne zu spielen. Und bei dem Freistoß machst du dir halt auch wirklich alles kaputt, weil du komplett unsortiert bist. Also der Freistoß kam ja, ich weiß gar nicht aus wie vielen Metern, also halb links.
Da lag Schnee drauf.
Ja, also der ist, ja, und auch wo der Freistoß ausgeführt wurde, gefühlt fast an der Mittellinie. Ganz so weit hinten war es zwar nicht, aber es war wirklich weit hinten im Halbfeld. Und Potsdam kriegt sich da aber nicht sortiert. Es ist, ich glaube, da siehst du halt am Ende einfach, dass es ein verdienter Absteiger ist. Ohne ihnen wirklich für ihre Möglichkeiten einen Vorwurf machen zu können, ist es dann halt ein verdienter Absteiger. Und wenn man dann halt vorher, oder wenn man das vergleicht mit einem Spiel Freiburg gegen Wolfsburg, wo jetzt auch Wolfsburg mit Sicherheit nicht das beste Spiel gemacht hat, aber das ist halt einfach eine andere Liga. Also die Spiele sind von allem, wie die Spielerinnen auf dem Platz stehen, siehst du einfach, aber auch bei Jena dann letztlich siehst du, dass dieses Spiel einfach deutlich weniger Qualität auf dem Platz hat. Wir haben es, natürlich muss man immer die Hintergründe mit berücksichtigen, die Möglichkeiten, die so ein Verein hat, die Professionalität, die in solchen Vereinen herrscht, und dann kann man den Spieler, jeder einzelnen Spielerin wahrscheinlich nicht mal einen Vorwurf machen bei, weiß ich nicht, einem Vollzeitjob und dreimal die Woche abends noch Training nach dem vollen Arbeiten und so weiter und so fort. Wir kennen alle die Situation der Bundesliga. Es ist alles erklärbar, aber es ist dann eben auch sichtbar, dass das eine andere Qualität ist und einfach ein anderes sportliches Niveau, das da auf dem Platz steht, als es bei Spielen wie auch Köln, Leverkusen auf dem Platz steht. Also das muss man dann halt einfach so zusammenfassen.
Da kann ich ergänzen, es wird ein Tribünengespräch erscheinen am morgigen Dienstag. Das wird genau sich um die Strukturen für Frauen im Fußball drehen. Und da wird viel von dem, was du gerade angedeutet hast, noch mit reinkommen. Und das muss man ja wirklich unterstreichen. Also es geht hier nicht gegen die Spielerinnen und gegen den Ansatz per se. Aber ich würde da voll zustimmen. Du siehst da einen Klassenunterschied, wirklich auch beidseitig. Also Potsdam hat irgendwann ein Pressing durchgeführt. Das war nicht mal ein Pressing, das war so, ich habe das, glaube ich, in der letzten Woche schon mal gesagt, zumindest ist es mir da auch schon mal aufgefallen. Es pressen 4 Spielerinnen an gegen 5 Spielerinnen plus Torhüterin. Also sprich, es ist von Anfang an ist es quasi aussichtslos, außer du machst es in einem so irren Tempo, dass du die Gegenspielerin überrascht oder irgendwie damit überrumpelt, dass sie den Ball nicht zur freien Mitspielerin bekommen. Und das hat Potsdam gemacht, auch mit einer bemerkenswerten Leidenschaft. Ich hätte das irgendwann gar nicht mehr durchziehen können, weil es hat ja wieder und wieder nicht geklappt. Und auf der anderen Seite hat Jena dann trotzdem nicht geschafft, sich da mal in Ruhe durchzuspielen. Also das, was Hoffenheim ganz fantastisch gemacht hat gegen Leipzig, hat bei Jena überhaupt nicht geklappt. Und bei Jena wurde es eigentlich erst dann besser, also in Summe die Kontrolle des Spiels wurde erst dann besser, als das eigene höhere Pressing funktioniert hat in der zweiten Hälfte, Anfang der zweiten Hälfte. Und als man dann auch irgendwann die Führung im Rücken hatte und im Grunde wusste ja auch Jena, jetzt kann nicht mehr so viel passieren. Selbst wenn noch ein Gegentor fällt, dann ist es ein 1-1, dann haben wir trotzdem noch einen beruhigenden Vorsprung. Aber das hat für mich wirklich dieses Spiel zusammengefasst, dass die Turbine presst mit voller Leidenschaft, aber mit einem unterlegenen Ansatz und Jena das aber nicht mal nutzen kann, um irgendwie eine Spielkontrolle zu bekommen. Und ja, das fasst dann vielleicht auch schon zusammen. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen magst?
Nee, also man hat nach Abpfiff, glaube ich, gesehen, dass das für Jena natürlich der letzte Punkt oder die letzten 3 Punkte jetzt waren, die sie brauchten. Die Spielerinnen sind jubelnd auf den Platz gerannt. Also das war jetzt für Jena der endgültige Klassenerhalt, der natürlich, ich glaube, rechnerisch noch nicht ganz endgültig ist, aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das Thema jetzt durch ist.
Also sie sind 9 Punkte und 30 Tore in der Tordifferenz vorne vor Potsdam, also rechnerisch. Ist es noch möglich, wenn Potsdam diese 31 Tore mit 3 Siegen aufholt? Aber de facto ist es natürlich der Klassenerhalt und der ist ja dann auch verdient. Also ich will jetzt auch nicht Jena schlecht reden, aber ich wollte nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Es ist von der Qualität her was ganz anderes als alle anderen Spiele, über die wir an diesem Spieltag gesprochen haben. Und wie sich das in der nächsten Saison dann verändert mit der Aufstockung, ich bin total gespannt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch in eine andere Richtung geht, wenn man guckt, was da zum Beispiel bei Union gerade los ist. Jetzt schon wieder ein ZuschauerInnen-Rekord in der zweiten Liga aufgestellt und so weiter und so fort. Und der Club kommt ja auch eventuell wieder hoch. Ansonsten ist es gerade sehr spannend in der zweiten Liga. Für Jena geht es jetzt dann zu Werder Bremen, wie eben gerade schon angesprochen, dann zu Hause gegen Bayern. Das heißt, man bekommt die beiden Pokalfinalisten und dann auswärts Hoffenheim. Und für Potsdam gibt es jetzt noch 2 Heimspiele gegen Leverkusen und Wolfsburg und dann ein abschließendes Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Und dann ist dieses Thema erstmal vorbei und wir sind dann aber auch sehr gespannt, was bei der Turbine passieren wird. Wir drücken die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird. Bevor wir diesen Spieltag jetzt aber beschließen können, wollen wir noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Unsere MVP-Küren, unsere Unsung Heroine und unsere Momente des Spieltags sammeln. Alina, wenn du magst, dann darfst du sehr gerne mal loslegen. Wer ist denn deine MVP?
Definitiv Selina Cerci, 3 Scorerpunkte, herausragendes Spiel von ihr, Tore, Assists, alles war dabei. Need to say more?
nee. Ja, vor allem da kann man ja fast die Nationalteamleistung noch mit reinnehmen. Also Selina Cerci läuft bei ihr, glaube ich, sagt man heutzutage dazu, beziehungsweise heutzutage schon nicht mehr. Ich habe mich gerade als alter Mensch geoutet. Aber gut, das wussten wir auch schon vor dieser Sendung. Miri, was ist denn deine MVP geworden? Wer ist deine MVP geworden?
Wir nehmen ja alle immer ungern Bayern-Spielerin, aber da die Mannschaftsleistung dieses Mal gar nicht so überragend war, habe ich mich für Clara Bühl entschieden. Einem Tor, dem Assist vorher und auch beim 3:0, was heißt, leitet sie es ein, ist es sie, die mal den Überblick hat und den Seitenwechsel auf Quinn macht, die dann genug Zeit hat zum Flanken. Also wenn was ging, dann meistens war Clara Bühl beteiligt. Dementsprechend hatte sie auch einen großen Anteil an dem Sieg.
Das ist ja unfassbar, dass ich jetzt noch Livia Peng nennen kann. Hätte ich nicht gedacht. Stark. Hätte ich mir gar nicht weitere Alternativen überlegen müssen. Livia Peng. Also Livia Peng, meine MVP. Wer nicht versteht, warum, hört nochmal das Segment an. Also haben wir ja oft genug besprochen. Super. Ja, dann bin ich doch jetzt mal gespannt, wie es bei den Unsung Heroines weitergeht. Alina, wen würdest du gerne besingen?
Sarah Ergriff. Die ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen beim 1-1 von Köln. Weil ich finde, dass sie auch so symbolisch für diese starke Defensivleistung stand, dafür, wie man, die hat sich da wirklich reingeschmissen, hat gegrätscht, da ist mir so eine Sequenz in der 38. Minute im Kopf geblieben, wie sie da Leverkusen vom Tor weggehalten hat. Ich glaube, es war die 38. Und finde, es war so ein bisschen auch symbolisch für die gesamte Mannschaftsleistung, dass man da wirklich aktiv war, dass man da wirklich 100% da war, bis zur letzten Minute alles gegeben hat, um diesen Punkt zu sichern. Und ich finde, das hat sie sehr, sehr stark gemacht. Köln hat sehr profitiert davon, dass sie wieder da war. Janina Hechler auch, also tolles Innenverteidigerin-Duo heute. Und genau, Sarah Agrisch.
Mhm. Sehr gute Wahl, gefällt mir ausgezeichnet. Miri, wen hast du auf dem Zettel?
Kommt jetzt ein bisschen überraschend, nachdem wir eben zuletzt über das Spiel gesprochen haben. Ich habe Emily Bernhardt aufgeschrieben.
Oh,
Weil ich finde, dass sie aus dieser, nennen wir es bemühten Potsdamer Mannschaft, nochmal herausgestochen ist. Ich habe ja schon gesagt, Potsdam hat wenn dann über links gespielt und da war sie eigentlich fast immer irgendwie beteiligt und hat versucht, nochmal anzuschieben und auch dann teilweise sich im Mittelfeld die Bälle versucht, irgendwie reinzuwerfen und Bälle zu holen. Deswegen habe ich mir mal Emily Bernhardt notiert.
Mhm. Ja, finde ich sehr schön. Ja, auch sehr, sehr gute Wahl. Da fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, weil meine ist dann, also die haben wir schon mehr besungen vorhin. Ich fand, dass Lisanne Kaut wirklich ein tolles Spiel gemacht hat bei Hoffenheim. Generell, also ich weiß nicht, ob es daran lag, ich habe dieses Spiel ohne Kommentar gehört. Das heißt, du hörst halt wirklich alles, was reingerufen wird, weil du quasi den Stadionfeed hast. Und Theodoris Dedes, deswegen weiß ich sehr genau, was er sich gewünscht hat im Spielaufbau. Und ich kann euch sagen, das haben sie sehr gut erfüllt. Denn er hat sehr oft Bravo reingerufen, was ich auch übrigens interessant fand. Also diese positive Affirmation gegenüber den ewig schimpfenden Trainer innen draußen am Seitenrand, das hat mir gut gefallen. Und Lisanne Kaut hat da wirklich oft sehr, sehr gute Lösungen gefunden im Spielaufbau. Meine Güte, also ich bin anscheinend wirklich schon durch nach diesem Wochenende. Meine Unsung Heroine, bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Alina, hat deiner in Frankfurt stattgefunden?
Unter anderem, aber dazu komme ich gleich. Der erste, der mir jetzt auch im Kopf gesprungen ist, war in Hoffenheim. Ich fand den Assist von Mara Alba sehr, sehr schön. Tolle Hereingabe auf Steine. Und ich meine, was ist das für sie für ein toller Moment, dass sie zum ersten Mal seit September, glaube ich, wieder am Platz. So ein großes Talent und hat so lange gefehlt und dann gleich das Comeback mit einem Assist zu krönen. Das ist sehr, sehr schön und the future is bright. Also ich meine, was ist sie für ein Talent, bitte? Das ist richtig cool, dass sie wieder da ist. Das ist ganz toll für Hoffenheim, aber auch für die Liga und für alle ZuschauerInnen. Und weil du ja auch vorhin meintest, dass dein Moment des Spieltags, um kleiner Spoiler schon mal, dass der mehr abseits des Platzes war, habe ich mir auch noch einen überlegt. Und zwar fand ich Im Deutsche Bankpark dann die Celebration nach dem Spiel von Alex Strauß, total cool, seine Slide auf dem Rasen, die gute Stimmung, das war richtig cool, einfach richtig cooler Move von ihm, total entspannt nach dem Spiel, hat man auch gesehen, wie gelöst Bayern war und das war einfach richtig, richtig cool zu sehen, hat er echt cool gemacht, kann er dann wieder nach dem Spiel gegen Freiburg oder dann vielleicht auch in Köln machen.
Gar nicht mehr gesehen. Da hatte ich schon das nächste Spiel angeworfen. Schade, ist mir entgangen. Miri konnte nicht mehr hingucken, wenn ich ihren Gesichtsausdruck richtig interpretiere.
Ich habe es auch nicht gesehen. Ich bin direkt nach Abpfiff gegangen, deswegen habe ich auch nicht gesehen. Ja, aber dann nehme ich doch das 2-0 der Bayern und die damit verbundene Situation der Frauenbundesliga.
Wir haben es gut, ja, vorhin schon besprochen, deswegen müssen wir da nicht nochmal einsteigen. Aber das ist wirklich, ja, es ist einfach ein Thema, die Strukturen der Liga, das muss man sagen. Mein Moment des Spieltags, das ist dann aber nochmal etwas durchweg Positives und das ist der Auswärtsblock von Werder Bremen bei der SGS Essen. Ich weiß nicht, ob es an mir vorbeigegangen ist. Bitte klärt mich auf, liebe Hörerinnen und Hörer, oder vielleicht hört ja auch jemand vom Weserfunk zu. Gab es die Vorsängerinnen, ich weiß nicht, ob es zwei oder ob es nur eine waren, gab es die schon vor dem DFB-Pokal-Halbfinale oder ist es jetzt eine neue Entwicklung? Auf jeden Fall finde ich, ist es eine ganz tolle Entwicklung, dass wir jetzt Dauerbeschallung haben. Ist lustig, weil im Männerfußball nervt es mich manchmal, aber im Frauenfußball bin ich noch so on fire. Das fand ich so toll. Du hast die ganze Zeit diesen Werder Bremen-Block gehört, konsequent. Du hast gesehen, mit welcher Freude die dabei waren, mit ihren Gesängen, natürlich auch unterstützt vom Spiel, aber das war wirklich sehr, sehr toll zu hören. Ist mir übrigens auch bei Hoffenheim aufgefallen und die sind ja jetzt wirklich nicht verdächtig, dass die da mal als allererstes einfallen, aber da war irgendeine Kindergruppe im Stadion, die einfach mit einer Begeisterung mit dabei waren und die so begeistert waren, dass sie auch irgendwann dem Typen am Megafon quasi abbringen konnten, dass es hin und wieder so eine Art Wechselgesang gab und die haben auch Mara Alba gefeiert bei der Einwechslung, also da war schon klar, hier wird heute noch was passieren, das ging gar nicht anders. Also der Auswärtsblock von Werder Bremen bei der SGS Essen und noch eine Honorable Mentions an die jungen Mädchen in Hoffenheim, das hat mir wirklich Freude bereitet an diesem Spieltag, denn darauf fußt ja die ganze Liga auch ein bisschen, auch wenn es nicht so betont wird, wie viele andere Dinge, die auch mit Infrastruktur und so weiter zu tun haben. Ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, so ausführlich über diesen Spieltag zu sprechen. Und ich bedanke mich ganz ausdrücklich bei Miri, dass sie einem alten Mann einen riesigen Fehler hat durchgehen lassen. Wem von euch ist es aufgefallen, liebe Hörerinnen und Hörer? Ihr habt jetzt noch genau 3 Sekunden, um das rauszufinden. 3, 2, 1, was hat der Max falsch gemacht? 2-mal offenbar, er kann sich nicht mehr dran erinnern. So verkalkt ist er schon. 3-mal habe ich es falsch gemacht sogar. Das gibt's ja nicht. Also ich habe einfach den Namen von Miriam Scheel falsch genannt. Ich habe Miriam Schwärmer gesagt. Es tut mir total leid, Miri. Also ich weiß, warum es passiert. Ich kann dann hier quasi nochmal die Podcast-Empfehlung geben. Hört das Gespräch von Alina Schwärmer mit Thilo Jung an. Über dieses Gespräch habe ich nämlich auch vor der Sendung nochmal mit jemandem geschrieben, weil ich das schon in der Männerspieltagssendung empfohlen hatte. Daher kommt der Fehler. Es ist aber trotzdem natürlich unheimlich peinlich. Miri, es tut mir leid. Ich hoffe, du vergibst mir.
Absolut. Es ist gar kein Problem. Es ist ja auch schon spät. Und ich meine, wenn du eine Alina hast und eine Miriam und vorher und mein Nachname auch mit SCH anfängt und dann kann man das alles mal durcheinander bringen. Absolut in Ordnung, passt schon.
Ja, aber es ist natürlich schon lustig, dass die Verfechterin für sofort eine gelbe Karte geben beim taktischen Foul, da dann nicht dazwischen geht. Also da muss ich fragen, wo ist deine Konsequenz? Da hättest du mir auch sofort. Ich hätte doppelgelb gesehen. Ihr hättet dann selber weiter moderieren müssen. Also,
fürs nächste Mal merken, Max.
Ja, also das darf auch wirklich noch mal vorkommen. Meine Güte. Aber gut, danke dir, Miri, auch, dass du es mit Honor nimmst. Und danke an Alina Ruprecht. War wie immer eine große Freude, dich mit dabei zu haben. Und ich wünsche dir schon mal jetzt viel Spaß beim Spiel gegen Freiburg und dann in Köln, nehme ich an. Danke dir, Alina.
Danke euch, war super cool dabei zu sein.
Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst ja, ihr habt diese Sendung hier möglich gemacht. Alles, was im Rasenfunk erscheint, ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Auf rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und ich möchte mich in dieser Folge bedanken bei Norman, bei Scrum Half, bei Lukas Hebertson, bei Flacco7, bei Mareike und bei Chris Vieh. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Wenn ihr Feedback habt, dann gebt das doch sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Abonniert auch sehr gerne die anderen Feeds des Rasenfunk. Und ganz besonders möchte ich euch den Tribünengespräch-Feed ans Herz legen, denn da wird eben am morgigen Dienstag eine Folge erscheinen mit Katrin Lengert und mit Lena Kassel. Die beiden haben jeweils ein Buch geschrieben über ihren Weg im Fußball und welchen strukturellen Hürden sie dabei begegnet sind. Und darüber und noch über viel mehr haben wir in dieser Sendung gesprochen. Ich hoffe, sie gefällt euch. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Bis bald im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.